lese die Weihnachtsgeschichte vor, die in Lukas 2, 1 bis 20 steht, nach Hoffnung für alle. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem, in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter der Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr, und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe liegend. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Berichten hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
Zeit. Es geht auch heute unter anderem um die Zeit. Und zwar Zeit, Pünktlichkeit, Disziplin. Diese zwei Sachen, Pünktlichkeit und Disziplin, das sagt man uns Deutschen nach. Da möchte ich jetzt ganz kurz eine Anekdote erzählen, die ich vor einigen Jahren mal erlebt habe. Und zwar war ich da mit dem Missionswerk OM, Operation Mobilisation, in Österreich unterwegs. Und ich war mit einem Team, waren wir unterwegs, haben in Asylanten oder Flüchtlingsheimen damals so den Jesusfilm gezeigt. Und währenddessen haben dann die anderen, die zu Hause geblieben sind, die haben dann einen richtig tollen Tagesplan aufgestellt. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass sich keiner an diesen Tagesplan gehalten hat. Wir haben weiter weg teilweise auch und zwei Veranstaltungen dann jeden Tag gehabt. Wir mussten halt pünktlich fort, sonst ist es abends halt immer später geworden. Und irgendwie hat es alles nicht hingehauen. Und einmal war es dann Mittagessen sollte so um 12:30 sein oder 12 oder 12:30. Das wurde mal 1, das wurde mal 2:30, das wurde mal 3. Und ich sagte, Leute, es geht nicht. Und dann habe ich auf Deutsch gesagt, so auf den Tisch kauen und gesagt, Leute, nee, so, wir müssen uns dran halten. Und verschiedene andere Sachen. So, und hinterher hat es dann geheißen, als ich dann weg war, die waren dann noch eine Woche länger da, hat es geheißen, na, ist anscheinend das, ja, ich will jetzt nicht so ein Chaos, aber halt die Unpünktlichkeit und so weiter, die hat dann anscheinend wieder aus Einzug gehalten. Jedenfalls hat mir dann der Leiter hinterher eben so einen Brief geschrieben und hat gesagt, ja, dass sie sehr dankbar waren, dass ich da war und vor allem dann auch ein wenig Disziplin und Pünktlichkeit in die ganze Gruppe hineingebracht habe. Ja, und das zeichnet uns Deutsche eigentlich aus. Also egal, in der Welt wird oft von der deutschen Pünktlichkeit und deutschen Genauigkeit und Pünktlichkeit hat auch was mit Disziplin zu tun. Wenn ich pünktlich bin, dann diszipliniere ich mich auch und schaue, dass ich eben rechtzeitig da bin. Ich muss sagen, es gelingt mir nicht immer, gebe ich ehrlich zu. Aber Gott zum Beispiel, er ist absolut pünktlich. Und Gott, er kommt niemals zu spät. Und ich möchte einfach diese Predigt heute mit einer Überschrift versehen. Jesus kam, um uns zu beschenken. Ich denke, ja, du, was erzählst du mir? Das ist ja nichts Neues. Natürlich kam Jesus uns zu beschenken. Das feiern wir ja Weihnachten. Ja, richtig. Aber er kam uns in besonderer Weise zu beschenken. Und da werde ich dann später nochmal genauer drauf eingehen. Eigentlich in zweifacher Hinsicht. Da heißt es, also Gott hatte einen gewissen Zeitplan. Und Gottes Plan ist perfekt. Definitiv. Er ist zu 100% perfekt. Und zwar steht hier in Galater 4, Vers 4, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem, ja, das ist jetzt eine ältere Übersetzung, deswegen steht der Weib, das habe ich vorhin nicht gesehen, also von einer Frau, unter Gesetz, auf dass er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufe, auf dass wir die Sohnschaft empfingen. Vorhin hat jemand gefragt, ja, was hast denn du da auf deiner Krawatte? Das hat jetzt, hat nur einer, der das gemerkt hat, dass da irgendwas drauf ist. Könnt ihr das vielleicht erkennen? Da ist ein Shampoo drauf. Was macht man? Wann lässt man, sagen wir auf Deutsch gesagt, die Korken knallen? Wenn irgendwas Besonderes passiert. Und das habe ich heute bewusst angezogen. Denn im Grunde genommen, wenn die Predigt rum ist, könnten ein ganz großer Teil, die hier sitzen, wirklich die Korken knallen lassen. Weil das einfach durch diese Botschaft, die ich da versuche zu vermitteln, genau das wird dadurch deutlich. Ich möchte jetzt einfach mal ein Stück weitergehen. Und zwar, das ist eine Stelle, die wir jetzt heute schon zweimal gehört haben, wo es heißt in Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du Kleine, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Aus dir wird mir der hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Das heißt, es war geplant, schon viele, viele Jahre vorher. Und das heißt, sein Ausgang, das wird noch viel, viel mehr weiter zurück, ist es geplant, dass Jesus dort in Bethlehem auf die Erde kommt. Warum kam er in Bethlehem auf die Erde? Ja, es war einmal die Geburtsstadt Davids. Dann Vorfahren von Josef und Maria, also war David. Und interessanterweise ist es auch so, dass sich diese beiden Stammbäume von Josef und Maria, die kreuzen sich genau bei der Blutlinie von David. Sie haben zwei verschiedene Blutlinien, ja, aber die kreuzen sich genau bei David. Und David ist in Bethlehem geboren. Und wie wir jetzt auch in dem Film gesehen haben, ja, ist es so, dass eben, da wird auch deutlich, dass sie eben nach Bethlehem gingen, weil dort ihre Geburtsstadt war. Und dann heißt es eben im Jesaja 7, Vers 14, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird sein Name wird heißen Immanuel. Gott mit uns heißt es übersetzt. Es ist nicht großartig. Ja? Es wird da schon verheißen, dass ja, Jesus geboren wird, aber von einer Jungfrau. Das heißt, da wird auch deutlich, da kann nicht irgendjemand, dass man sagt, okay, naja gut, Gott hat sich halt der Frau bedient und der Josef freilich und wie soll dann Jesus gleichzeitig Gott und gleichzeitig Mensch sein? Das geht ja gar nicht. Aber dadurch, dass sie Jungfrau war, das heißt, sie war, wie man so schön sagt, unberührt. Und das Kind, das in ihr entstanden ist, hat Gott dort hineingepflanzt. Aufgrund dessen, kann man auch sagen, ist das göttlicher Herkunft und somit auch sowohl wahrer Mensch als auch wahrer Gott. Dann heißt es im Jesaja 9, 1 und 5, das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Land der Todesschatten, Licht hat sie überschattet oder überleuchtet. Die Frage ist, ich mache den zweiten Vers, Vers 6 noch, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Friedefürst. Wann scheint das Licht am hellsten? Kann man das einer sagen? Ganz genau, wenn es am dunkelsten ist, dann scheint das Licht am hellsten. Und wie wir jetzt gerade vorhin auch schon gehört haben, war zu der Zeit der Römer, die waren dort Besatzungsmacht in Israel, und es war echt eine richtig üble, dunkle Zeit dort. Die haben auf der einen Seite haben sie Steuern und Zollabgaben eingefordert, und das gar nicht wenig, also richtig heftig, dass die Leute echt zu tun hatten, einfach auch ihren Lebensunterhalt trotz allem noch zu bestreiten. Und dann, wie vorhin auch schon erwähnt in dem Video, schufen sie einen Überwachungsstaat. Das heißt, die haben sich alle gegenseitig bespitzelt. Wenn da irgendjemand ein wenig aus der Reihe getanzt ist, dann hat man gesagt, du, ey, so und so. So, und wenn ich das euch so sage, ich glaube, da erinnern wir uns an etwas. Also, ich kenne das jetzt zwar nicht, weil ich ursprünglich, wie man ja auch hört, aus dem Westen komme, aber zur Zeit der DDR war das also mit Stasi und keine Ahnung und diese innere Unruhe zu wissen, okay, wer ist jetzt da ein Stasi-Anhänger und wer nicht, wem kann ich vertrauen und wem nicht, ist natürlich gar nicht so ohne. Und das kann einem schon auch innerlich unheimlich in Stress bringen. Aber so weit sind wir heute gar nicht weg. In dieser Zeit, ja, wir erleben im Grunde genommen das Gleiche wieder. Und vor einiger Zeit, da wurde sogar von einem, ich mag den Namen fast nicht nennen, von einem Lauterbach richtig groß propagiert, ja. Ihr Leute, zeigt die an, die sich nicht an diese Regeln und keine Ahnung was halten. Denn es dient ja der Gesundheit, wenn die bestraft werden und, ja, merkt ihr was? Das wiederholt sich wieder. Ja, dieses und die hetzen und die Leute sich, also die Leute gegenseitig aufeinander zu hetzen, anscheinend hat es über die Jahrhunderte, Jahrtausende immer wieder auch funktioniert. Das nächste ist, diese Despoten oder diese römischen Despoten waren ganz skrupellose Menschen und unter anderem zum Beispiel jetzt der Herodes in dem Fall, er war auch ein Kindermörder. Gott, er hat einen perfekten Plan. Er hat, wie man so schön sagen kann, er hat einen Masterplan. Und diese Geburtsankündigung Jesu ist schon allein großartig. Es wurde auf Jahrhunderte im Voraus wurde schon diese Geburt angekündigt. Und dann wird im Lukas 2, Lukas 1, diese Geburt Maria angekündigt. Und das wollte ich jetzt einfach mal kurz mit euch lesen. Und zwar, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt von Galiläa mit namens Nazareth zu einer Frau, die einen Mann verlobt war, mit Namen Josef aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, begnadigte, der Herr ist mit dir. Gesegnet bist du unter den Frauen. Sie aber, als sie ihn sah, ward bestürzt über seine Worte und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen, ewiglich. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies geschehen? Weil ich keinen Mann kenne oder unbefleckt bin, kann man sagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch mit einem Sohn schwanger und ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, welche unfruchtbar genannt war. Denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ich möchte noch mal auf diesen einen Abschnitt kurz zurückkommen. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Glauben wir das? Es steht im Psalm 33, Vers 9, meine ich auch noch: Gott spricht und es steht da. Das heißt, Gott ist es möglich, ein Wort auszusprechen und es funktioniert und es steht da, so wie er das sagt und wie er es will. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Die Geburt Jesu wird angekündigt. Dann Gott begegnete Josef im Traum. Josef wollte abhauen. Er wird sagen: Okay, also ich will jetzt die Maria nicht bloßstellen, aber ich verschwinde heimlich, und dann hat sie halt ein lediges Kind oder eheloses Kind, was für damalige Verhältnisse eigentlich eine Katastrophe für eine Frau war. Und dann begegnet Gott ihr im Traum und hat ihm erklärt: Ja, Junge oder Mann, dieses Kind ist nicht von irgendeinem anderen Mann, sondern dieses Kind soll den Sohn Gottes auf die Welt bringen und gebären. Und dann hat er sie nicht verlassen und ist bei ihr geblieben. Genau, da bin ich jetzt nicht durcheinander gekommen. Also, da kommt jetzt nochmal, dass beide Stammbäume kreuzen sich bei David. Und dann die Weisen hatten ein Zeichen rechtzeitig erkannt, um pünktlich anzukommen. Und wieder, Gott ist pünktlich, Gott kommt nicht zu spät. Die Weisen haben, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie die das herausgefunden haben, die haben gewusst, in Israel ist ein gewaltiges Ereignis, der zukünftige König in Israel wird geboren. Und dann haben sich die ihre Reichtümer zusammengekratzt, sage ich jetzt mal, und haben sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht, um diesem König zu huldigen, um ihn anzubeten. Und interessanterweise, die haben von Gott dieses Zeichen bekommen. Und Gott hat genau gewusst, wenn die dieses Zeichen kriegen, wenn die loslaufen, dann brauchen die genau diese Zeit unter diesen Umständen, und um rechtzeitig, also rechtzeitig pünktlich anzukommen. Das muss man sich mal vorstellen. So genau, so präzise ist Gott, dass die genau zu diesem Zeitpunkt kommen. Nicht zu früh und nicht zu spät. Ja, und warum schickt Gott diese Leute los? Einmal, ich denke, um einfach auch diesen heidnischen Menschen zu zeigen, hoppla, da passiert was Gewaltiges. Aber ich denke, Gott hat diese Weisen aus dem Morgenland, wie man schon sagt, auch dazu benutzt, eben dem künftigen, also dem Sohn Gottes, Geschenke zu bringen. Was haben die gebracht? Sie haben Geschenke gebracht. Einmal Gold, ist ja auch heute noch extrem wertvoll. Myrrhe ist auch ein ganz wertvolles Produkt, eine Art Salbe. Und Weihrauch. Also richtig teures Zeug, wenn man so sagen will. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Maria und Josef waren arme Menschen. Die waren wirklich bettelarm. Das zeigt dann auch, als sie das Opfer dann gebracht haben, sie haben nur eine Taube gebracht. Und eine Taube war eigentlich das Opfer für wirklich bettelarme Menschen, dass auch arme Menschen ja Gott opfern können. Hat Gott gesagt, okay, für die ist es erlaubt, dass die eine Taube opfern können. Und was war? Die Josef und Maria, die mussten ja dann fliehen. Was ich vorhin schon erwähnt habe, Herodes hat ja bei den Weisen gefragt, ja, wie lang ist denn das her, dass ihr diese Prophezeiung da bekommen habt und so weiter. Dann haben die gesagt, ja, ungefähr 2 Jahre sind die jetzt wahrscheinlich von dem Empfang, bis sie dann nach Jerusalem gekommen sind, waren es circa 2 Jahre. So, und dann hat dieser skrupellose Mensch, der hat in Bethlehem alle Kinder, alle Kleinkinder, die von 0 bis 2 Uhr, bis 2 Jahre waren, hat er alle umbringen lassen, weil er nicht wollte, dass Menschen, dass irgendjemand ihm seinen Thron streitig macht. So, das heißt, Josef, Maria, die mussten fliehen nach Ägypten. Das hat auch Gott befohlen, dass sie nach Ägypten fliehen sollten. Ja, was brauche ich da? Wenn ich bettelarm bin, ja, und da soll ich fliehen, dann verhungere ich irgendwann. Und so sorgt Gott auch dafür, mit diesen Geschenken, dass sie das Nötigste haben, was sie brauchen, um zu überleben. Um so lange am Leben bleiben zu können, bis Herodes dann gestorben war und sie wieder nach Jerusalem, also nach Israel zurückkehren konnten. Ihr müsst euch das mal vorstellen, was da für ein, ich sag mal, Masterplan hinten dran gesteckt ist und Gott es so präzise, detailliert geplant hat. Ich bin begeistert darüber, über das, wie großartig sich Gott da eben verhält. Das nächste ist, Gott hat dem Simeon gesagt, du wirst nicht erst sterben, bevor du den Retter dieser Welt in Arme nimmst und segnen kannst. Und Simeon war auch schon sehr alt und er kam, so heißt es dann, vom Geist geleitet in den Tempel, sieht Jesus und weiß ganz genau, jawohl, das ist der zukünftige Retter dieser Welt. Und er hat ihn gesegnet. Und dann sagt er, ja, und jetzt kann ich in Ruhe sterben, weil ich den Retter dieser Welt gesehen habe. Es ist nicht großartig. Und dann kam noch die Hanna, eine Prophetin, die tagtäglich im Tempel war und erwartet hat, dass dieser Retter kommt, und hat ihn ebenso gesegnet. Gott beschenkt uns in zweifacher Hinsicht. Einmal durch die Errettung. Das, denke ich, ist jetzt nichts Neues. wenn ich das erzähle. Aber er beschenkt uns noch, indem er uns ein Erbe gibt. Ist das nicht gewaltig? Und genau das ist der Kontext, in dem diese Galater 4 Stelle steht, die ich vorhin vorgelesen habe. Und zwar, ich lese es jetzt noch einmal detaillierter vor. So, Moment. Und zwar Galater 4 und da jetzt erstmal ab Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter den Elementen der Welt versklavt. So, und jetzt kommt's. Als aber die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufe, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen. Also das heißt, wir sind Söhne und dann kommt der Heilige Geist in unser Herz. Der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Das heißt, ja Gott, wenn ich ein Sohn bin, bin ich auch gleichzeitig Erbe. So, und jetzt möchte ich einfach mal fragen, jemand, der steht dir nahe und der verletzt dich. Nicht einfach. Also so richtig, das geht dir so richtig unter die Haut, der haut dir jetzt keine rein, aber er verletzt dich, tut dir sehr weh. Und das einmal, zweimal, dreimal, 50-mal, 100-mal. Was machst du? Du tendenziell distanzierst du dich von ihm. Du, keine Ahnung, wenn das jetzt zum Beispiel noch jemand ist, der möglicherweise zukünftig erben soll, dann kann es sogar sein, dass du sagst, nee, der kriegt von mir kein Erbe. Jetzt kommt derjenige und merkt irgendwann, Mensch, du, ja, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gebaut. Ich habe einfach, ja, es tut mir leid, ich will dich um Vergebung bitten. Würdest du den in dein Testament eintragen? Wahrscheinlich eher nicht. Aber weißt du was? Genau das macht Jesus. Wenn wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen, eben wie die Bibel sagt, Sünde, was machen wir dann? Dann versetzen wir Jesus. Im Grunde immer mit jeder Sünde versetzen wir ihm einen Schlag. Und ob das jetzt eine Sünde ist im herkömmlichen Sinn, dass ich mal lüge, dass ich vielleicht mal was mitgehen lasse, manches mal vielleicht sogar unabsichtlich oder was auch immer. Dinge tue, die nicht in Ordnung sind. Oder dass ich sogar Gott spott, was man auch immer wieder erlebt. Und gerade wenn ich jetzt an Jesus glaube, dann kann das schon mal passieren, dass ich auch diesen Gott eben verspotte. Und da kommt im Verlauf eines Lebens eine ganze Menge zusammen. Glaubt man das? Was musst du tun, dass du dieses Erbe erhältst? Zum Ersten, als allererstes, musst du die Sünde erkennen. Erkennen, dass du vor Gott Sünder bist. Dass du deine Schuld nicht alleine los wirst. Als zweites musst du deine Sünde vor Gott bekennen. Als drittes, du erhältst Vergebung. Und dann, als viertes, bekommst du auch den Heiligen Geist, was auch hier quasi beschrieben ist. Und dann steht im Epheser, das finde ich einen richtig tollen Vers, Vers 13, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und dann, der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Was steht da? Der Heilige Geist ist die Anzahlung für mein Erbe. Wenn ich Jesus in meinem Herzen habe und aufgrund dessen dann auch der Heilige Geist in mein Leben kommt, dann ist es wie wenn eine Anzahlung gemacht wird und du sagst, ja, du erbst und hier hast du eine Anzahlung. Das heißt, ich kann mir zu, ich sage es immer, Übertreibung veranschaulicht, ja, ich kann mir zu 1000% sicher sein, 1000% gibt es ja nicht, aber um das vielleicht deutlich zu machen, ich kann mir also absolut sicher sein, dass ich dann auch dieses Erbe erlangen werde. Und das meinte ich damit, dass wir am Ende dieses Gottesdienstes die Korken knallen können, lassen können. Weil wir in zweifacher Hinsicht von Gott beschenkt sind. Einmal, dass Jesus auf diese Erde kam, um uns zu erlösen. Als Kind aufgewachsen und dann am Ende ans Kreuz zu gehen, um für uns dort zu bezahlen, was wir selber nicht bezahlen können. Und zum Zweiten, einfach, er will uns beschenken, indem er uns ein Erbe gibt. Und wie ich es jetzt im Epheser auch vorgelesen habe, der Heilige Geist ist die Anzahlung dafür. Das Ganze nennen wir Bekehrung. Das heißt, mit der Bekehrung passieren zwei Dinge. Einmal wird mein Name im Buch des Lebens eingetragen oder im Buch des Lebens stehen. Und das Zweite ist, mein Name steht im Testament Jesu. Und die Frage, die ich dir jetzt heute Abend einfach auch so stellen möchte, möchtest du, dass dein Name in diesem Testament Jesu steht? Wann tritt das Testament in Kraft? Wer weiß es?
Beim Tod.
Ganz genau. Beim Eintritt des Todes. So, und was können wir von Jesus sagen? Er ist gestorben und er ist auferstanden. Das heißt, dieses Testament besteht, dieses Testament ist rechtsgültig. Die Frage ist, stehst du in diesem Testament? Kannst du von dir sagen, dass du genau da am Ende deines Lebens, wenn du vor dem Thron Gottes stehst, sagen kannst, okay, jawohl, ich stehe in diesem Testament, ich werde mein Erbe in Empfang nehmen. Amen.